Super 8, das Kinomagazin.
Wir starten in die zweite Stunde hier beim Kino-Jahresrückblick Super 8 bei Detektor FM mit den Beatles. All the lonely people, where do they all come from, heißt es hier bei Eleanor Rigby. Und wie kommen wir von dort jetzt zum nächsten Film, Anna? Das dürfte reichlich schwer werden.
Das dürfte recht einfach werden, würde ich einfach mal sagen. Das Verschwinden der Eleanor Rigby, einer der wunderschönsten Liebesfilme, beziehungsweise, ja, Liebesfilm, mit dem Wort bin ich eigentlich vorsichtig bei diesem Film. Ich habe eigentlich immer gesagt, es ist kein Liebesfilm, sondern ein Film über die Liebe. Und auch hier, wir haben schon ein bisschen auf den Verleihern rumgehauen, würde ich nochmal Salz in die Wunde streuen. Ein Film, den ich beim Toronto Film Festival 2013 gesehen habe, als zwei Filme, zweigeteilt in The Disappearance of Eleanor Rigby Him und The Disappearance of Eleanor Rigby Her. Es geht um ein junges Paar in New York, das sich getrennt hat. Und diese Trennung wird erzählt in 90 Minuten eben aus seiner Perspektive und in 90 Minuten aus ihrer Perspektive. Über diesem ganzen 180 Minuten schwebt der Verlust des gemeinsamen Kindes. Wir erfahren nie wirklich, warum dieses Baby gestorben ist. Es gibt nur ein, zwei Momente, in denen wir es sehen. Eigentlich ja nur in einem Moment, zumindest in der Them-Version. Das ist das, was wir dann letztendlich im November im Kino sehen konnten. Ein Zusammenschnitt dieses Films Experiments von Ned Benson auf 120 Minuten, ja, beide Sichten zusammengekürzt. Hat für mich immer noch funktioniert, aber eben nicht ganz so wunderbar wie die beiden Filme alleine, die auch unabhängig voneinander funktioniert hätten. Einmal Jessica Chastain eben als Eleanor Rigby und James McAvoy als ihr, ja, Freund, Lebensgefährte, die in ihren jeweiligen Filmen voll die Sympathien des Zuschauers auf der Seite hatten. Mir ist es passiert. Ich habe den Film in Toronto sogar direkt zweimal hintereinander geguckt. Und man konnte diese Filme auch unabhängig voneinander sehen. Und je nachdem, wen man zuerst gesehen hat, auf dessen Seite war man eigentlich die ganze Zeit. Für mich also wirklich eine der schönsten Geschichten über die Liebe, die es nicht nur in diesem Jahr, sondern in den letzten Jahren im Kino gegeben hat.
Ich bin auch sehr neugierig auf die beiden einzelnen Teile, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich fand die Them-Version wirklich sehr, sehr stark und kenne eben die beiden einzelnen Filme nicht, weil sie in Deutschland nicht im Kino waren und bislang auch hier nicht auf DVD erhältlich sind. Ich habe gehört, dass es wohl jetzt in Zukunft eine DVD-Version geben wird, wo dann alle drei Versionen des Films drauf sein sollen. Man darf da also sehr gespannt sein. Warum mir der Film so gut gefallen hat, es ist ja eigentlich keine wirklich schöne Geschichte, die da erzählt wird. Insofern hast du auch recht, wenn du sagst, es ist eigentlich kein Film über die Liebe als solche oder als ein klassischer Liebesfilm, schon gar nicht irgendetwas besonders romantisch ist, was man da sieht. Es ist ja eigentlich eher ein Film wie ein Schlag in die Magengegend, den man am Anfang bekommt, ohne dass man eigentlich genau weiß, was hat ihn eigentlich ausgelöst? Warum springt die Frau auf einmal von der Brücke? Was ist da passiert in ihrem Leben? Und man wünschte sich, mir ging es fast so, ich hätte noch viel weniger über den Film gewusst. Ein bisschen zu viel Informationen, wenn man die mit auf den Weg gibt, dann verliert der Film ein wenig an Kraft, finde ich. Wenn man noch weniger weiß und so ein bisschen hineingestoßen wird in das Leben dieser beiden, dann ist es wirklich großartig, ihnen dabei zuzusehen, wie sie sich wiederfinden, wie sie versuchen, miteinander in Kontakt zu kommen, wie es auch scheitert, wie es nicht gelingt. Das ist alles irgendwie sehr so emotional mitnehmend inszeniert, ohne dass ich mich vereinnahmt gefühlt hätte auf einer Gefühlsebene. Und was ich auch noch sagen würde, das ist etwas, was natürlich ist dieser Film stark fokussiert auf die beiden Hauptfiguren, aber man wird ihm eigentlich nicht gerecht, wenn man sie nur darauf beschränkt. Hier gibt es Nebenfiguren, die sind so unglaublich stark und auch so gut gecastet worden für diesen Film, so gut zusammengestellt. Ich denke nur allein an Isabelle Huppert als Mutter von Jessica Chastain. Wann habe ich jemals so etwas Kluges gesehen in einem Film, wie man diese beiden Rollen aufeinander abgestimmt haben? Die sehen sich ja wirklich ein bisschen ähnlich und sie sind auch ein bisschen vom Typ her so die gleiche Art von spröde sein, aber auch irgendwie natürlich etwas sehr Erotisches ausstrahlend. Absolut kongenial zusammen, wie sie agieren in diesem Film. Isabelle Huppert immer mit einem Weinglas bewaffnet. Man weiß eigentlich nicht so genau, was sie gleich als nächstes tun wird. Das war eines dieser Momente, den ich wirklich ganz großartig fand. Und bei anderen Nebendarstellern könnte man das weitermachen. William Hurt habe ich lange nicht im Kino gesehen. Hier zum Beispiel wieder mal dabei gewesen. Also auch für mich wirklich eine kleine Sensation.
Na, ich wollte jetzt langsam Salz in die Wunden streuen. Also ich kann den Film nicht verdammen. Ich finde, dass ihr ihn vielleicht 3-4 Stockwerke zu hoch gelobt habt. Und es tut keinem Film gut, so hoch gelobt zu werden. Also Anna hat hier schon so ein bisschen zu mir rumgezischt, dass auch gerade zum Beispiel Isabelle Huppert schon etwas das Klischee schon etwas klischeehaft gezeichnet ist. Muss man schon sagen.
Nee, finde ich gar nicht.
Doch, finde ich schon. Und ich finde auch übrigens, also wie gesagt, immer nur ausgehend von diesem Film und nicht von diesen zwei anderen Filmen, die es da gibt, ne? So wie es der Regisseur sich vorgestellt hat. Ich finde, und das ist der größte Schwachpunkt dieses Films, und das ist eine Diskussion, die wir schon vor 2 Jahren aufgenommen haben und die wir jetzt weiterführen werden. Ich finde, die Trauerarbeit, die hier gezeigt wird, sie fühlt sich für mich viel zu studiert an, und weniger nachgefühlt. Ich kann diese Trauer, war mir oft zu sehr Konstrukt des Drehbuchs. Ich hatte wirklich ein Problem, also jenseits von Jessica Chastain, die wirklich der stärkste Part des Films ist, viel stärker als James McAvoy. Und ich hatte schon meine Probleme da, das große Ganze zu sehen. Und Leute, wir haben diesen Film auch schon gesehen, der hieß Blue Valentine, ja, von David Jan Frantz oder halt 5x2 von François Ozon, wo eine Beziehung an etwas zerbricht und wir das mit verschiedensten Ansätzen aus ihrer Perspektive, seiner Perspektive, rückwärts, vorwärts, von links, von rechts, von oben und unten. Also mir fehlt auch dieses, wow, sowas habe ich noch nie gesehen, Gefühl bei dem Film, weil ich meine, ich habe das schon gesehen, das ist ein kluger Film, ein intelligenterer als die meisten Liebesfilme oder Filme über die Liebe, wie Anna sagen würde. Es ist aber dann doch, finde ich, eher gute, gemachtes Mittelmaß und wie gesagt, nur ausgehend von diesem Film.
Nein. Mittelmaß ist das Letzte.
Diese Neuerfindung des Rades bei jedem Film, die brauche ich zum Beispiel gar nicht. Wenn ich mir mal angucke, was sonst an Liebesfilmen auf uns zukommt im Kino. Und auch dieses, Isabelle Huppert ist für mich auch einfach so ein bisschen so die Klischee-Franzose.
Absolut,
und das war so die einzige Figur, wo ich echt sagen würde, das war mir ein bisschen too much. Auch wenn sie unglaublich kluge Sachen gesagt hat, wie sie einfach, wie sie mit Jessica Chastain in der Küche steht und einfach sagt, renn, solange du noch kannst. Geh nach Frankreich, versuch wieder zu leben. Aber diese Trauerarbeit, das fand ich überhaupt nicht drehbuchmäßig, einfach weil beide auf so unterschiedliche Arten trauern. Und sie immer wieder in so Momente reinkommt, alleine wenn sie auf das Kind ihrer Schwester aufpassen muss oder soll. Und wir nicht wissen, kippt die Situation jetzt? Kann sie damit umgehen? Kann sie nicht damit umgehen? Der Vater, der sie immer wieder versucht aufzufangen. Und auch diese Hilflosigkeit von James McAvoy, der überhaupt nicht weiß, der selber in seiner Trauer feststeckt, was man merkt in den Gesprächen mit seinem Vater, aber der über die Trauer hinaus an diese Liebe glaubt und an dieser Liebe festhalten will und sie und er von ihr eigentlich nie die Chance dazu bekommt, dieser Liebe nochmal einen Platz zu geben, weil man weiß, es wird immer diese Leerstelle da sein, diese Leerstelle, die am Ende des Films in einer Sekunde gefüllt wird, in der Jessica Chastain die Treppe runtergeht und an diese klassisch amerikanische Fotofamilienwand das Bild, das einzige Mal, wo man das Baby sieht, wieder hinhängt und damit so ein bisschen das Zeichen setzt, dass es ja doch noch ein Stück weit ein versöhnliches Ende ist, weil diese Trauer einfach vorbei ist und sie auch mit ihrem Leben einfach weitermachen will.
Ja, auch das ist aus irgendeinem, wie man trauert, in 7 Schritten abgefilmt. Also ich meine, erinnert euch an Broken Circle Breakdown, den ich ja damals wirklich gar nicht mochte. Der wirkt gegenüber das Verschwinden von Eleanor Rigby fast schon wahrhaftiger, weil der sitzt halt nur auf Gefühl. Und hier war es mir zu sehr gedacht, zu sehr studiert. Das war so, aha, jetzt müssen wir das mit dem Kind. Du hast es eigentlich ziemlich gut gerade zusammengefasst, warum ich den Film eher gedacht empfinde und nicht empfinde. Das andere war mir zu viel wiederum empfunden. Aber es ist, bei diesem Film ist es wirklich schwer, diesen Mittelpunkt zu treffen. Und ich finde, der zieht zu sehr nach links. Aber ich würde dir beipflichten, Anna, Isabelle Huppert ist wirklich eine unglaubliche Klischee-Französin. Ich war echt verwundert, dass sie die Rolle angenommen hat, muss ich wirklich sagen.
Ja, also ich sage jetzt nichts mehr zu Isabelle Huppert, dafür werdet ihr beide noch an anderer Stelle bestraft werden, ja, wenn man da so drauf rumhaken kann. Ich fand sie großartig in diesem Film. Ich möchte gerne auf dieses Gefühlte oder auf das Gedachte eingehen in diesem Film. Ich glaube, das ist was sehr Subjektives in der Wahrnehmung. Das steckt nicht so sehr in dem Film drin, sondern das steckt in jedem Zuschauer, der versucht, das Ganze zu betrachten und sich entweder es schafft, mit diesen Figuren zu identifizieren oder nicht. Und ich glaube, das ist etwas, wo man nicht so sehr an äußeren Kategorien festmachen kann, ist das jetzt gut inszeniert oder ist das schlecht inszeniert? Weil ich kenne viele Leute, die in diesem Film saßen und die waren wirklich gepackt. Und das ist nicht etwas, was man diesen Menschen anlasten sollte, sondern wo man einfach sagen kann, da steckt sehr viel Emotionalität drin. Und wenn man dieses Schicksal einmal annimmt und versucht, sich mit der Situation auseinanderzusetzen, die diese beiden Menschen antreibt und die zu ihren Brüchen geführt hat, dann habe ich so etwas tatsächlich lange nicht im Kino gesehen. Das, was du an...
Nein.
Nein.
Ich kenne viele Leute, die kamen aus dem Film und wussten nicht, was sie damit anfangen können. Das ist immer ein schwaches Argument. Ich kann das ganz klar am Film festmachen, denn was ist der Film? Er ist die Übertragung eines Drehbuches in Bildform. Und das Drehbuch ist zu gedacht, es ist zu konstruiert. Und das Problem an dieser Variante ist, und ich denke auch, dass die beiden unterschiedlichen Teile besser sind, viel besser. Weil in dem Moment musst du ja kondensieren. Du musst die Trauerarbeit von James McAvoy versuchen, in ein Zusammenspiel zu bringen mit der Trauer von Jessica Chastain. Und ich glaube, da spielt Jessica Chastain auch auf der emotionalen Ebene halt alle um sich rum stark an die Wand. Ja? Und da wird es in dem Moment für mich mit der Trauer von James Ecken, der hat da zwar seine zwei Momente, aber ich sitze im Kino und weiß, aha, das ist jetzt sein Moment der Trauer. Bitte jetzt Trauer, danke. Jetzt, aber das ist... Film ist viel organischer, viel verwobener, also verstehst du, was ich meine, Anna?
Ja, aber dieses Organische, dieses Verwobene, das wird natürlich, sagen wir jetzt, wir reden natürlich über Them, weil das ist die Version, die bei uns ins Kino gekommen ist. Das ist aber das, was diese beiden Teile, so wie sie von Ned Benson ursprünglich intendiert waren,
glaube ich,
was der wollte. Er wollte uns einfach, er hat mit dieser Subjektivität gespielt. Es gibt in beiden Filmen Schlüsselmomente, Momente, die in beiden Filmen vorkommen, die in Them natürlich nur einmal auftauchen, weil das ein bisschen merkwürdig wäre, die gleiche Szene zweimal direkt hintereinander zu sehen. Und da geht es einfach um dieses Subjektive, dass Momente sind, es sind Szenen, in denen Sachen in der einen Version sind anders als in der anderen, einfach weil wir Momente anders wahrnehmen. Es sind Kleinigkeiten, sie sitzen, diese Szene, wo sie im Auto sitzen, wo es anfängt zu regnen, wo sie rausgefahren sind aus New York raus und versuchen, sich wieder so ein bisschen anzunähern. Das sind einfach Unterschiede, es fängt an, sie haben unterschiedliche Sachen an in den jeweiligen Szenen, sie sitzen, haben die Plätze vertauscht. Es sind kleine Momente, die anders wahrgenommen werden. Es sind Liebenswürdigkeiten, die der eine vielleicht nicht wahrnimmt oder andere Gewichtungen in diesen Szenen. Und das ist halt dieses Objektive, was vielleicht in Them so ein bisschen untergeht. Deswegen habe ich auch Them extra nochmal gesehen, weil ich ja natürlich weiß, ich muss über das reden, was bei uns ins Kino kommt. Aber das ist wirklich ein Film, wenn er auf DVD rauskommt, in beiden Teilen einfach nochmal gucken, weil sich die richtige Sogkraft dieses Films dann entfaltet.
Es ist ein bisschen so, als hätte man zwei Picassos, hat aber nur einen Rahmen und schneidet sie sich zusammen und klebt sie als Collage in einen Rahmen. Es bleiben zwar irgendwie Picassos, aber es ist scheiße. Man muss es auch mal sagen. Und ich glaube, ich stimme Anna in allem zu. Ich glaube, das ist wirklich ein Problem. Hier wurde eine Vision verhackstückt in etwas, was, Andreas, hast du recht vielleicht, einigen gefällt, anderen nicht gefällt. Es ist aber nicht das, was wir sehen sollten. Und das ist vielleicht meine ganz große Kritik an dem Film.
Da sind wir wieder bei dem Thema, das sich hier schon ein wenig durch die Sendung zieht. Was macht das Kino momentan mit Filmen, die eigentlich dort ihren Platz finden sollten, aber aus irgendwelchen Erwägungen dort keinen Platz bekommen? Und das wird auch noch weiterhin bestimmt bleiben hier bei uns in der Sendung. Denn später kommt noch ein Film, der sollte erst überhaupt nicht ins Kino kommen und hat es dann nur aufgrund zahlreicher Proteste oder von Enthusiasten überhaupt ins Kino geschafft. Soweit erstmal zu Eleanor Rigby. Sie sehen, wir sind da durchaus ein wenig geteilter Meinung, aber der Film hat uns umgetrieben und insofern hat er zu Recht seinen Platz hier bei uns im Rückblick auf das Kinojahr 2014.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.